Ewig leben, der große Traum der Menschheit oder sagen wir es lieber so, der große Traum vom Silicon Valley, denn die Reichen und Schlauen aus der Tech-Branche, die wollen sich nicht mit dem Tod abfinden. Frei nach dem Motto, du musst nur wirklich wollen und dann kannst du auch alles erreichen, selbst die Unsterblichkeit.
Wie der Kampf gegen das Ende aussieht und was Unsterblichkeit für Folgen hätte, das wollen wir in dieser Sendung besprechen. Herzlich willkommen bei Breitband, dem Magazin für Medien und digitale Kultur, heute mit Martin Böttcher.
Und mit Katja Bigalke. Hallo.
Hackerangriff auf das Bundesnetz, das Netz der deutschen Regierung, ein weiteres Thema dieser Sendung. Waren es wirklich russische Programmierer, die die Bundesregierung ausgespäht haben? Oder was steckt sonst dahinter? Und was haben die Hacker an Informationen ergattern können?
Außerdem sprechen wir in dieser Stunde über den wild wuchernden Hype um die Social-Media-Plattform Vero. Alle wollen Vero angeblich. Und wir lernen einen Podcast kennen, der auf sehr schöne Art True Crime aufs Korn nimmt. Sich also über die Begeisterung für echte Kriminalfälle lustig macht.
Erst einmal aber Musik, und zwar von einer Schweizer Band, die noch einen Unterschied zwischen virtuell und real macht. A Virtual Friend nennt sie sich. Crazy Like a Fox heißt ihr Song.
Topic.
Den Wunsch, länger zu leben und gesund zu bleiben oder gar unsterblich zu werden, den gibt es wahrscheinlich, seit sich die Menschen ihrer Sterblichkeit bewusst geworden sind.
Für die Wissenschaft galt das Altern bisher aber als unausweichliche Tatsache des Lebens. Etwas, dessen Folgen man vielleicht ein bisschen abmildern kann, das aber letztendlich immer hinzunehmen ist.
Aber immer mehr Forscher widmen sich dem Thema. Vor allem im Silicon Valley gibt es Menschen, die dem Altern den Kampf angesagt haben und viel Zeit und viel Geld in die Erforschung investieren.
Doch lässt sich das Altern verlangsamen? Kann man vielleicht sogar den Tod komplett abschaffen? Jennifer Rieger hat nachgefragt.
Die Islandmuschel kann über 500 Jahre alt werden, was auch damit zu tun hat, dass sie extrem langsam lebt. Was wäre, wenn auch Menschen so alt werden könnten? Vielleicht wäre es ein erfüllteres Leben, das genug Zeit bietet für Karriere, Familie und dafür endlich mal den Keller aufzuräumen. Oder wir würden noch bis 50 bei den Eltern wohnen und wären auch nach 12 Jahren Beziehung nicht sicher, ob es was Ernstes ist. Aber Schluss mit den Gedankenexperimenten. Es hilft ja nichts. Vor dem unbarmherzigen Fluss der Zeit ist niemand sicher. Oder doch?
I define aging very simply. It's simply the accumulation of self-inflicted damage.
Altern ist die Anhäufung von Schäden. Mit anderen Worten, Veränderungen der molekularen und zellulären Struktur, die durch die Dinge entstehen, die der Körper täglich tut, die uns am Leben halten. So gesehen ist Altern bei Lebewesen nicht viel anders als bei einem Auto oder einem Flugzeug oder was auch immer.
Aubrey de Grey ist wissenschaftlicher Direktor der Sense Research Foundation, einer Non-Profit-Organisation aus Kalifornien. Außerdem, wie er selbst sagt, geistiger Führer einer Bewegung, die gerade im Silicon Valley aufblüht, mit dem Ziel, das Leben radikal zu verlängern. Wenn de Grey darüber spricht, klingt es einfach. Altern, sagt der gebürtige Engländer, ist Physik, nicht Biologie.
Wir altern, weil wir Maschinen mit beweglichen Teilen sind.
Altern ist Verschleiß. Verschleiß, der sich aufhalten und rückgängig machen lässt, wenn man nur das Reparaturhandbuch kennt.
Wenn wir Therapien hätten, mit denen man diese Schäden reparieren könnte, dann gäbe es kein Limit. Genauso wie es keine Obergrenze dafür gibt, wie alt ein Auto werden kann. Würdest du 100 Jahre zurückreisen und Ingenieure fragen, ob ihre Autos in 100 Jahren noch funktionieren würden, hätten sie dich ausgelacht. Aber es gibt Autos, die so alt sind.
Der Grund, sagt Aubrey de Grey, ist, dass wir genau wissen, wie ein Auto funktioniert. Die Oldtimer von heute werden auch in 100 weiteren Jahren noch fahren, solange sich jemand die Mühe macht, sie zu reparieren. Lebende Organismen zu reparieren ist allerdings ein bisschen schwieriger. Die Altersforschung hat zwar in den letzten 15 Jahren große Sprünge gemacht, doch selbst die Methusalems unter den Labormäusen wurden maximal 30-50% älter als ihre Artgenossen. Konservativere Gerontologen als Aubrey de Grey sind deshalb skeptisch, ob sich das Leben tatsächlich beliebig verlängern lässt. Doch im Dunstkreis des Silicon Valley herrscht Goldgräberstimmung, was die radikale Lebensverlängerung angeht.
Weil hier so viel Geld herumschwirrt und so viele Visionen. Wir haben die höchste Dichte von Tech-Visionären der Welt. Das ist fantastisch. Jede Woche spreche ich bei irgendeiner Veranstaltung und stelle unsere Arbeit vor. So kommt schnell Investment für neue Startups zusammen.
Biotechnologiefirmen arbeiten an verschiedenen Ansätzen. Das von Google gegründete Unternehmen Calico beispielsweise hat bereits hochkarätige Altersforscher rekrutiert, ist aber noch eher verschwiegen, was seine Forschung angeht. Alka Hest, ansässig in San Carlos, Kalifornien, verfolgt eine Strategie, die in der Maus vielversprechende Ergebnisse lieferte. Injiziert man alten Mäusen das Blutplasma junger Mäuse, werden sie fitter und ihre kognitiven Fähigkeiten verbessern sich. Das Startup Ambrosia geht noch einen Schritt weiter. Für $8,000 kann man sich dort direkt einen Liter Teenager-Plasma abzapfen lassen.
Aber überlegen Sie mal, wenn wirklich alle oder eine repräsentative Mehrheit diese Möglichkeit hätte, was würde das für die Gesellschaft bedeuten?
Christoph Kann, Philosoph an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf, arbeitet mit an der interdisziplinären Forschungsinitiative Altern als kulturelle Konzeption und Praxis.
Die wertvolle Ressource Lebenszeit, die ja irgendwie auch unserem Leben Konturen gibt und jedem Tag eine Wertigkeit. Also diese Werterfahrung von Zeit, würde die nicht vielleicht erodieren, wenn man jetzt sowas wie eine unbegrenzte Ressource hätte?
Vermutlich gäbe es auch Probleme mit der Verteilungsgerechtigkeit, gibt Christoph Kahn zu bedenken. Könnten sich nur die Reichen leisten, ihr Leben radikal zu verlängern? Was würde passieren, wenn das Altern optional wäre? Das werde er ständig gefragt, sagt Silicon Valley-Visionär Aubrey de Grey. Und er halte es für eine saudumme Frage. Schließlich wissen wir weder, wie lange es dauert, bis es diese Technologien geben wird, noch wie die Welt dann aussieht. De Grey wird jedenfalls weiter dafür werben, das Altern wegzuforschen. Und wir können in der Zwischenzeit ja den Keller aufräumen.
Die Hightech-Forscher aus dem Silicon Valley haben dem Altern und dem Tod den Kampf angesagt. Jennifer Rieger erzählte, wer und was dahinter steckt.
Noch ist der Kampf gegen Ende ein Kampf mit offenem Ende. Sehr gut möglich, dass der Tod vielleicht niemals besiegt und auch das Sterbealter nicht immer weiter nach hinten verlegt werden kann. Aber wer weiß das schon so genau? Vor 50 Jahren jedenfalls wusste auch niemand, ob der Mensch wirklich mal zum Mond fliegen würde.
Nehmen wir also einmal an, die Visionäre des Silicon Valley besiegen ihn wirklich, den Tod. Aber was wäre dann? Wer darf dann ewig leben? Was machen wir mit der unendlichen Zeit? Und dürfen wir uns dann noch fortpflanzen? Fragen, die wir mit der Philosophin Janina Loh besprochen haben.
Ja, und jetzt Cliffhanger, Ihre Antworten gibt es gleich nach der Musik von der brasilianischen Band Safari de Saturno. Camaleão heißt ihr leicht trauriger Song. Das ist portugiesisch für Chamäleon.
Wir haben es gerade gehört, im Silicon Valley wird ernsthaft daran geforscht, den Tod abzuschaffen. Science Fiction könnte man meinen, und die entsprechende TV-Serie dazu gäbe es ja auch schon, Altered Carbon auf Netflix, eine Reihe, in der der Geist, das Wissen, das Bewusstsein eines Menschen von einem Körper in den nächsten Körper verpflanzt werden kann. Je mehr Geld man dafür ausgeben will, desto schöner, kräftiger, jugendlicher kann dann dieser Körper aussehen.
Wie schön. Der Wunsch nach Unsterblichkeit, der ist aber nicht neu, sondern schon der erste chinesische Kaiser, der forderte von seinen Beratern und Ärzten, nach dem Elixier des Lebens zu suchen, so nannte er das. Das war aber vergeblich und jetzt also diese Tech-Elite, die dafür ganz viel Geld aufwendet.
Wir haben vor der Sendung mit der Philosophin Janina Loh gesprochen. Sie beschäftigt sich schon länger mit dem Thema der angestrebten Unsterblichkeit und dem Glauben an die Kraft der Technologie.
Wir wollten von ihr wissen, was passieren würde, wenn ausgewählte Menschen nicht mehr sterben müssten, was das für die Gesellschaft bedeuten würde. Und zuerst haben wir sie als Philosophin gefragt, ob der Mensch denn den Tod eigentlich braucht.
Es gibt viele unterschiedliche philosophische Antworten darauf, was der Sinn des Lebens ist. Und eine davon wäre eben, dass der Tod Teil des Sinns des menschlichen Lebens ist. Aber es gibt zwei Gründe, die aus meiner Sicht gegen die Unsterblichkeit sprechen, aus philosophischer Sicht. Sie kennen sicherlich den einen Einwand, dass viele Leute sagen, naja, dann wird uns alles langweilig werden, dann wird alles zur bloßen Routine verflacht. Und dieser Einwand geht auf einen anderen, zunächst abstrakt klingenden Einwand zurück, nämlich auf den, dass wenn wir in einem sehr absoluten Sinne das Ende von etwas verlieren, verlieren wir auf Dauer auch das, was wir für gewöhnlich anfangen können. Vielleicht kann man das so ein bisschen an das Yin-Yang-Prinzip anlegen, dass Gegensätze sich gegenseitig bedingen und sich gegenseitig brauchen. Wenn Sie sich jetzt vorstellen würden, wir würden die Nacht verlieren, es wäre sozusagen immer hell, der Mond würde abgeschafft werden und dann würden wir wahrscheinlich auch irgendwann keinen Begriff mehr vom Tag haben. Ähnlich bei Schwarz und Weiß, bei Hass und Liebe, bei all diesen Gegensätzen. von dem man für gewöhnlich annimmt, dass sie einander gegenseitig ja, bedingen, dass sie sich brauchen und dass, wenn wir das eine verlieren, das andere irgendwann auch verloren geht. Das hört sich sehr abstrakt an, aber wenn wir uns daran erinnern, was mit dem Konzept des Anfangens einhergeht, wird es vielleicht ein bisschen nachvollziehbar. Und zwar ist ja das Anfangen nicht einfach nur der Eintritt eines Menschen oder eines anderen Wesens in die Welt, sondern hat viel mit Jugend auch zu tun, mit Spontanität, mit etwas ganz ursprünglich und from scratch praktisch, also aus dem Nichts heraus neu schaffen zu können. Das Konzept des Neuen hängt mit dem Konzept des Anfangens auch ganz fundamental zusammen. Und eine Vermutung ist eben, dass wenn wir nicht mehr enden können, dann irgendwann auch nicht mehr anfangen können.
Jetzt ist es so, die Eliten des Silicon Valleys stecken gerade am meisten Geld in Forschung rund ums Älterwerden. Sie versuchen also dem Tod ein Schnippchen zu schlagen und Wege zu finden, ewig zu leben. Wie erklären Sie sich, dass ausgerechnet dort dieser Wunsch nach Unsterblichkeit so groß ist?
Also ich glaube, dass ein Grund darin liegt, dass viele von den Leuten im Silicon Valley sogenannte Transhumanisten sind, so wie ich es sehe. Transhumanisten sind Leute, die versuchen, den Menschen technologisch zu modifizieren, zu verbessern, zu einem posthumanen Wesen zu machen und das eben auf technologische Art und Weise. Und dem liegt so eine ganz komische Vorstellung von einem Mehr ist besser zugrunde, dass sozusagen alles, wovon wir mehr haben, besser ist, als wenn wir weniger davon haben. Ob das jetzt mehr Schönheit, mehr Intelligenz ist, mehr andere emotionale Wahrnehmungsfähigkeiten, überhaupt andere Fähigkeiten, irgendwie Ultraschallwellen wahrnehmen zu können oder, keine Ahnung, ein drittes Ohr zu haben oder sowas. Und dazu gehört eben auch ein Mehr, ganz fundamental ein Mehr an Zeit, weil für Transhumanisten eben das Mehr an Zeit ganz fundamental die Möglichkeit eröffnet, alle anderen Probleme, die der Mensch so hat, bewältigen zu können. Und deswegen ist irgendwie so der Wunsch nach Unsterblichkeit oder zumindest nach einer radikalen Verlängerung des menschlichen Lebens häufig bei solchen Leuten an erster Stelle zu finden. Und damit geht einher, dass viele Transhumanisten so einen ganz ultimativen Kontrollwunsch haben, also das menschliche Dasein in jeder denkbaren Form kontrollieren, beherrschen, kalkulieren und berechnen zu können.
Ist ja ganz interessant, dass Silicon Valley ist ja nun ein Ort, wo ein großer Technikglaube herrscht. Sie haben das gerade auch schon angedeutet. Kann man vielleicht so weit gehen, dass dort der Körper von diesen Transhumanisten ein bisschen so betrachtet wird wie ein Computerprogramm? Und wenn man dann eben nur die richtige Technik findet, dann kann man auch alle Fehler eliminieren, die es da gibt, alle alte Zellen beseitigen oder neu programmieren. Und meine Frage wäre jetzt, was bedeutet dieser Blick eigentlich auf die Sicht auf unseren Körper? Also verändert sich dadurch die Idee vom Menschsein?
Es gibt auf jeden Fall eine ganz klassische Sicht, die mit dem korreliert, was Sie gerade beschrieben haben, eine Position, die sich Patternism nennt, dass sozusagen alles, was den Menschen als Individuum auszeichnet, seine ganzen Idiosynkrasien, seine ganzen Eigenschaften, seine Hobbys, seine Vorlieben, seine Abneigungen, alle Charakterzüge, dass sich das im ganz wesentlichen Sinne auf Informationen, auf Pattern, auf einzelne Daten zurückführen lassen kann, die man eben wieder kontrollieren und berechnen und kalkulieren kann und die eben in einem Computerprogramm in irgendeiner Form als Information realisiert werden können. Und natürlich hängt damit eine bestimmte Vorstellung von dem Verhältnis von Geist und Körper zusammen, ne? Dass sozusagen alles, was den Menschen auszeichnet, in irgendeiner Form Informationen zurückgeführt werden kann und dass diese Informationen letztlich auf alle möglichen Medien übertragen werden können, also vielleicht sogar auch von dem biologischen Medium, also von dem organischen menschlichen Körper irgendwann auf einen Computer übertragen werden kann oder auch auf einen artifiziellen, auf einen künstlichen Körper, der dann irgendwie mehr Fähigkeiten hat, schöner, stärker, besser, dauerhafter, leistungsfähiger ist. Oder aber vielleicht auch irgendwann zu so einer Art, Ray Kurzweil scheint sich das irgendwie vorzustellen, so eine Art Cloud abgeloadet werden zu können. Und dann könnten tatsächlich auf diese Weise auch Menschen auf andere Planeten geschickt werden, ne, in Form ihres informationellen Gewandes sozusagen und da in andere Körper wieder runtergeladen werden können. Dass sozusagen alles, was wichtig am Menschen ist, auf Informationen reduziert werden kann. Und diese Informationen sind letztlich unabhängig von der Substanz, an die sie gebunden sind. Und es ist bloß ein gemeiner Zufall, dass die Natur uns in so einen sterblichen, organischen Körper gebannt hat. Vielleicht könnten wir den sozusagen irgendwann auch abstoßen.
Wir leben ja in einer ziemlich ungerechten Welt. Es gibt Reich und Arm, es gibt ja, Entwicklungsländer, es gibt reiche Länder. Der Tod da konnte man sich immer mit trösten, das ist der große Gleichmacher. Daran wird jetzt also von diesen Tech-Milliardären gerüttelt, oder sie versuchen es zumindest. Aber ist das nicht auch unglaublich egoistisch und narzisstisch, sich auf einmal so gottgleich, ja, den Körper sich vorzunehmen und zu sagen, wir schaffen den Tod ab?
Das ist auch ein klassischer Einwand, der von Seiten der sogenannten Bioluditen, so wie Transhumanisten sie gerne nennen, immer wieder gebracht wird, dass der Mensch eben versucht, Gott zu spielen und dass das was Schlechtes wäre. Aber ich glaube schon, dass unabhängig von der Frage nach Gott und Gott spielen und sich irgendwie über die Natur erheben, dass auf jeden Fall da ganz harte soziale, gesellschaftliche, politische und ökonomische Folgen daraus resultieren, wenn tatsächlich Unsterblichkeit zumindest für einen Teil der Gesellschaft irgendwann möglich ist. Ne? Dann stellt sich die Frage, für wen denn bitte schön und unter welchen Bedingungen? Vielleicht ja auch erstmal gar nicht den Reichen und Mächtigen, sondern vielleicht einer wissenschaftlichen Elite, die dann sich damit auseinandersetzen kann, alle anderen Probleme, die das arme menschliche Dasein belasten, zu lösen. Und dann irgendwann kann man auch die gemeine Masse unsterblich machen, ne? Aber es ist auf jeden Fall ein sehr elitärer Gedanke der Unsterblichkeit, der in der Wirklichkeit auf jeden Fall mit harten finanziellen, wie gesagt, ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen zu kämpfen hat und erstmal vermutlich zu einer Spaltung der Gesellschaft führen könnte.
Wenn man jetzt nochmal zurückkommt auf dieses Thema, der Wunsch nach Unsterblichkeit, der begleitet die Menschheit, seitdem es sie wahrscheinlich gibt. Das ist ein Fakt. Auf der anderen Seite ist ja so eine neue Dynamik da reingekommen in diese ganze Diskussion durch das Internet sicherlich. Ja? Also die technologische Entwicklung, die es da gibt, die Vernetzung, die Daten, die Digitalisierung, all das scheint uns ja auch schon heute, obwohl es das Internet noch gar nicht so lange gibt, als unsterblich. Es ist viel zu groß, nimmt man an, um jemals nicht mehr existieren zu können. Sehen Sie da so einen Zusammenhang zwischen dieser Wahrnehmung der vernetzten Welt und diesem gerade sehr stark diskutierten Wunsch nach Unsterblichkeit?
Ja, unbedingt. Also wir haben uns ja gerade über diese Vorstellung unterhalten, dass alles, was am Menschen und am einzelnen Individuum wichtig ist, irgendwie in Informationen übertragen werden kann. Ne? Und so könnte man eben auch sagen, Facebook oder die Profile, die ich in sozialen Medien habe, sind Teil des Informationspools, der meine Persönlichkeit letztlich ausmacht. Und in dem Sinne sind Facebook und andere soziale Medien gerade ein hervorragendes Beispiel für die Möglichkeit, unsterblich zu werden. Weil wir ja alle wissen, dass auch nach unserem individuellen Tod die Informationen erhalten bleiben. Ne? Und das, was man einmal ins Internet gegeben hat, das bleibt alleine. Man kann natürlich versuchen, dass irgendwelche Fotos oder irgendwelche Informationen wieder aus dem Internet herauszubekommen, aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass trotzdem diese Medien irgendwo dann auch weiter herumschwirren, diese Informationen. Und der Einwand dagegen ist, naja, dass diese Informationen eben letztlich nicht alles sind, was wir als Menschen, was uns ausmacht als Menschen. Ne? Und ich glaube, die meisten würden sich echt beschweren, wenn man ihnen sagen würde, dass das Sammelsurium an sozialen Profilen, die sie haben auf Twitter und Facebook und anderen Medien, dass das ihre Persönlichkeit ist. Dass nichts weiter ihre Persönlichkeit ist. Ne? Also ich glaube, dass viele Menschen trotzdem irgendwie die Vorstellung haben, dass nicht alles, was an ihrer Person einzigartig und besonders ist, sich auf Informationen ja reduzieren lassen kann und dann auch digitalisiert werden kann. Dass es immer sozusagen ein unbekanntes X der Persönlichkeit gibt, das sich nicht auf Informationen reduzieren lassen kann.
Was, wenn der Mensch die Biologie überlisten könnte und unsterblich würde? Ein Gespräch mit der Philosophin Janina Loh, nachzuhören, auch in längerer Version auf der Webseite vom Deutschlandfunk Kultur, sowie natürlich auch alle anderen Themen dieser Sendung.
Mysteriöser Hackerangriff auf das sogenannte Bundesnetz. Wir sprechen hier in Breitband gleich darüber, was dahinter steckt. Vorher aber ein ebenso geheimnisvoller Musiker. Über Jorge Millar ist praktisch nichts bekannt, außer der Titel seines Songs, Wrong.
Bread of silence, rise and go. Change your sour and near comfort zone. So take a sip for what's coming next. And yeah, shut you down. You lie. Now it's wrong. silence rascal. Change your sound in the comfort zone. So take the lead for what's coming next. If you can, you down. Everything you know is wrong. You're down, alone. Everything you know is wrong.
Seit 3 Tagen ist es öffentlich. Hacker sind in die Netzwerke der Bundesregierung eingedrungen. Wohl schon seit Ende 2016 bewegen sie sich dort im zentralen Datennetz der Bundesverwaltung, dem Informationsverbund Berlin-Bonn, kurz IVBB. Und das ist so etwas wie das Intranet für Bundesrat, Bundeskanzleramt, Bundesministerien, den Bundesrechnungshof und diverse Sicherheitsbehörden.
Man kann sich vorstellen, wie sensibel die Daten sind, die hier unterwegs sind, weswegen dieser Angriff auch als schwerwiegender bewertet werden muss als etwa der Hack des Bundestags im Jahr 2015. Und was die Sache noch schlimmer macht, der Angriff dauert wohl noch an, obwohl man laut Bundesinnenminister Thomas de Maizière das Ganze wohl unter Kontrolle gebracht habe.
Was ist noch bekannt? Darüber sprechen wir jetzt mit dem Technikjournalisten Peter Welchering. Hallo.
Ja, hallo nach Berlin.
Also, was weiß man denn jetzt genau zu diesem Zeitpunkt?
Regierungsamtlich ist da ganz, ganz wenig bekannt. Stattdessen war der Freitag sozusagen der Tag der Fake News und der Falschmeldung in dieser Angelegenheit. Wir wissen, dass Schadsoftware eingeschleust wurde eben in dieses Netzwerk. Im Zentrum des Angriffs stand nach Behördenangaben das Auswärtige Amt. Wir wissen, dass Schadsoftware inzwischen isoliert sein soll. Deshalb wird davon gesprochen, dass die Angriffe anhalten würden. Aber dahinter steht eigentlich nur die Tatsache, dass eben die Schadsoftware, die gefunden wurde, von den Speicherbereichen her so isoliert wurde, dass sie keinen Schaden mehr anrichten kann, dass sie nicht mehr auf andere Speicherbereiche zugreifen kann. Und regierungsamtlich wird eine Verbindung zu russischen Hackern hergestellt. Das ist sozusagen die regierungsamtliche Seite. In der Sicherheitsszene, da wird das Thema auch kräftig diskutiert. Und da wird vor allen Dingen Bezug genommen auf den Bundestagshack. Der war ja im Jahr 2015 und der hatte dazu geführt, dass große Teile dieses Parlacom-Netzwerkes, so heißt ja dieses Bundestagsnetzwerk, eben vor 2,5 Jahren ausgetauscht werden mussten. Und schon damals, vor 2,5 Jahren, haben Sicherheitsexperten darauf hingewiesen, dass eben nicht nur beim Bundestagsnetzwerk, sondern auch beim Regierungsnetzwerk die Schnittstellen, etwa ins Internet, das Problem sind. Und über diese Schnittstellen kommen Datenpäckchen in die Netzwerke rein und eben auch Schadsoftware.
Können Sie mal erklären, wie diese Angriffe rein technisch ablaufen? Also worüber und wie wird denn die Software eingeschleust?
Da gibt's eigentlich ein, ja, ich sag mal, fast gleiches Muster. Zunächst werden Informationen über die sogenannte Firmware, also über Steuerungssoftware, etwa von Ein- und Ausgabesystemen der PCs oder der Festplatten oder der Bildschirmtreiber gesammelt oder eben auch solcher Schnittstellen, wie die da im Regierungsnetz zum Internet hin eben installiert sind. Und danach erfolgt die Auswertung der installierten Kommunikationssoftware, inklusive Browser übrigens. Und dabei findet man in der Regel Sicherheitslücken. Und diese Sicherheitslücken, die kann man dann nutzen, um Spionagesoftware über diese Sicherheitslücken in das System zu bringen. Und dann gibt es einen zweiten Angriffsweg oder Angriffsvektor, sagen die Experten auch dazu. Da werden Mail-Attacken gefahren. Bei Mail-Attacken werden Mitarbeitern Mail-Anhänge mit Schadsoftware zugestellt. Und wenn sie dann diese Anhänge öffnen, dann ist die Schadsoftware auf ihrem PC und kann sich von da aus weiter verbreiten. Und gleichzeitig werden dann beispielsweise auch bekannte Links auf amtliche Websites in gefälschte Mails eingebaut. Und wenn der Mitarbeiter, der diese Mail bekommen hat, beim Anklicken sozusagen einer für ihn ja legitimen Webadresse dann auf eine Fake-Adresse umgeleitet wird, dann installiert sich auf seinem PC eben auch wiederum Schadsoftware. Das sind so die beiden Hauptangriffsvektoren, die man immer wieder findet.
Als jetzt dieser Fall bekannt wurde, da wurde dann auch ganz schnell gemutmaßt, russische Angreifer könnten dahinter stecken. Wäre es nicht an der Zeit, dass die Sicherheitsbehörden zumindest teilweise offenlegen und zu versuchen zu erklären, warum sie auf russische Hacker tippen? Offenbar haben sie ja den Angriff erstmal eine Weile weiterlaufen lassen, um mehr zu erfahren. Aber was ist es genau und wäre so eine Transparenz dann jetzt nicht sehr sinnvoll?
Also diese Transparenz wäre sehr sinnvoll, aber die Bundesregierung bzw. auch andere Sicherheitspolitiker haben im Augenblick ja mit etwas, ja ich sag mal zwiespältigen Argumenten einfach die Lage zu erklären versucht. Beispielsweise wurde gesagt, naja, in der Schadsoftware, da fanden sich dann kyrillische Schriftzeichen oder Hinweise darauf, dass ein kyrillischer Zeichensatz auf dem PC, mit dem die Schadsoftware bearbeitet wurde, installiert war. Ja, nur liegt Schadsoftware noch gar nicht vor, das kann man im Augenblick noch gar nicht sagen. Oder dann wurde gesagt, die Angriffe oder die Arbeit an der Schadsoftware, die fand zu Zeiten statt, die in Moskau büroübliche Zeiten sind. Auch das kann man noch nicht sagen, weil eben diese Schadsoftware noch nicht vorliegt. Und auch diese Dinge können eben sehr leicht dann auch gefälscht werden. Die Bundesregierung bevorzugt hier offensichtlich diese veraltete Prinzipien so in Richtung Security by Obscurity, also Sicherheit durch Verschweigen. Und das hat damit zu tun, die Bundesregierung will nämlich die von Sicherheitsforschern ja auch geforderte Transparenz unbedingt vermeiden. Denn genau dieses Transparenzgebot, das würde ja auch erfordern, dass man systematisch nach Sicherheitslücken sucht und sie dann schließt.
Ja, aber warum schließen Sie die denn dann nicht? Also warum lassen Sie die denn offen?
Ja, das ist eine viel diskutierte Frage und die hat einfach damit zu tun, dass immer dann, wenn es um systematisches Schließen von Sicherheitslücken geht, das war auch beim IT-Sicherheitsgesetz der Fall, die Nachrichtendienste und die Sicherheitsbehörden sagen, das könnt ihr nicht machen, denn diese Sicherheitslücken brauchen wir, damit wir beispielsweise unsere Spionageprogramme darauf aufsetzen können und damit arbeiten können. Oder die Bundeswehr sagt ganz klar, diese Sicherheitslücken brauchen wir, denn ohne diese Sicherheitslücken funktionieren unsere digitalen Waffen nicht. Und das ist eben das Problem. Wenn man diese Sicherheitslücken schließen würde, könnte man die eigenen Systeme sicherer machen. Gleichzeitig hätte man eben die Angriffswaffen im digitalen Bereich und die Spionagesoftware auch nicht mehr zur Verfügung.
Der oft zitierte IT-Experte Sandro Geigen, der hat am Mittwoch in den Tagesthemen zu mehr Aufrüstung der Behörden aufgerufen, vor allem mehr offensive Werkzeuge. Ist denn Angriff hier wirklich die beste Verteidigung? Wird sich dann nur noch gegenseitig infiltriert?
Dann würde sich gegenseitig infiltriert und deshalb ist Angriff auch die schlechteste Verteidigung. Und das aus gleich mehreren Gründen. Also zum einen müssen für Angriffe ja eben die gefundenen Sicherheitslücken offen gehalten werden, damit auch digitale Angriffe funktionieren. Und damit hat man großes Sicherheitsrisiko. Zum anderen ist ja ganz oft nicht klar, wen man denn überhaupt angreifen soll. Auch in diesem Fall mit dem Regierungsnetz, da werden ja im Augenblick mindestens zwei Hackergruppen als Angreifer genannt. Wen soll man dann jetzt angreifen? Beide Hackergruppen? Das dürfte auch gar nicht so einfach sein, weil man gar nicht so genau weiß, wo die sitzen. Dann wurde der russischen Regierung unterstellt, die sei irgendwie an Hacks beteiligt. Bloße Spekulation, bloße Vermutung. Das ist gar nicht zu beweisen. Die Server- und Computerinfrastruktur einer anderen Regierung aber auf der Grundlage bloßer Vermutungen anzugreifen, das ist ja nicht nur völkerrechtswidrig, das ist wirklich regelrecht dumm. Ja, und außerdem kann man bei solchen Angriffen ja auch nie ausschließen, dass es Kollateralschäden geben wird. Also Begleitschäden sozusagen, ne? Zum Beispiel Stromausfälle, weil etwa zufällig auch Lastverteilungsrechner von diesen Viren betroffen sind und nicht nur die Server, die eigentlich abgeschossen werden sollten. Und allein aufgrund solcher Kollateralschäden verbieten sich eigentlich derartige Angriffe, denn da ist immer die Zivilbevölkerung mit getroffen. Da können unter Umständen dann eben auch Kliniken, Krankenhäuser, Stromversorgung, Wasserversorgung, Telekommunikation auch sehr stark beeinträchtigt sein.
Peter Welchering zu den Hackerangriffen auf die Netzwerke der Bundesregierung. Die Hoffnung, dass die in Zukunft sicherer werden, die kann man sich wohl abschminken.
Ja, da war der Kommentar des Chaos Computer Clubs wohl ganz passend. Die haben ja die IT-Systeme mit einer Wasserleitung verglichen, bei der an unendlich vielen Stellen das Wasser rausspritzt.
Und immer wieder wird nur darüber gestritten, ob man die Lecks nun mit blauem oder mit rotem Heftpflaster abdichtet. Von neuen Leitungen aber keine Spur.
Walk On, das ist ein Titel der Amerikanerin Jamie Rumley. Und die kann nicht nur singen, sondern spielt auch noch Bass, Gitarre, Saxophon und Klavier und nimmt ihre Songs selbst auf und mischt sie auch noch ab. Hier geht's jetzt weiter mit ihr Walk On. Über das soziale Netzwerk Vero wurde in dieser Woche viel geredet. Es soll eine Art besseres Facebook sein, keine Datenkrake und werbefrei. Im Nachrichtenstrom kommen wirklich nur Posts von anderen Nutzern an, und zwar in chronologischer Reihenfolge und nicht nach einem undurchschaubaren Algorithmus. Da sollen also viele Nachteile der gewaltigen Werbemaschine Facebook umgangen werden. Die Frage ist nur, besteht überhaupt Bedarf an weiteren sozialen Netzwerken? Nach einer aktuellen Umfrage des Branchenverbandes Bitkom ist jeder Deutsche bereits in durchschnittlich 3 Netzwerken angemeldet. Andererseits können sich 38% aller Deutschen auch ein Leben ohne Facebook und Co. überhaupt gar nicht mehr vorstellen. Da könnte Vero vielleicht doch noch interessant werden, wenn es denn genügend Menschen überzeugt. Matthias Finger hat es ausprobiert.
Nee, bitte nicht noch so ein soziales Netzwerk. Irgendwie komme ich da nicht mehr mit. An meine Login-Daten für all die Plattformen kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Xing, Snapchat, Google+. Und jetzt also Vero, ein neuer Kandidat für eine weitere digitale Geisterstadt? MySpace, StudiVZ, Diaspora, alles gute Ideen, alle mausetot. Aber gut, probieren wir einfach mal Vero. Ah, okay, erster Post, also schnell Bild hochladen. Aber es gibt keinen, mit dem ich das teilen kann, also schnell noch Leute finden. Ah, na, hier sind ja schon die üblichen Verdächtigen. Facebook war ja meine erste große Liebe in Sachen Social Media. Natürlich hat sich da längst Ernüchterung breit gemacht, wie in jeder Beziehung. Facebook denkt nur ans Geld. Und wie es mir dabei geht? Egal. Trotz aller Unzufriedenheit schmeiße ich nicht einfach hin. Schließlich ist jeder Neuanfang mit Arbeit verbunden. Das soziale Netzwerk zu wechseln ist wie umziehen. Alte Posts, Fotos und Freunde kommen nicht mit zu Vero, einer Mischung aus Instagram und Facebook.
Ich finde das Design bei der App wirklich mega. Also es ist halt nicht dieses Facebook-Instagram-Weiß-Hintergrund, was irgendwie gefühlt alle anderen Social-Media-Plattformen haben, sondern es ist mal ein ganz modernes, ein bisschen grungiges, dunkel, grau. Und der Fokus liegt wirklich auf Bildern, also vom Design her. I love it.
Findet Bloggerin Melina vom YouTube-Kanal Kalilopi. Was aber zählt, sind die inneren Werte, erklärt mir Vero in einem Werbevideo.
Wir schalten keine Werbung und benutzen deshalb keinen Algorithmus. So werden wir auch niemals eure Daten sammeln. Wir haben mehr als ein neues soziales Netzwerk geschaffen. Es ist ein vollkommen neues soziales Miteinander im Netz.
Der Verzicht auf Reklame hört sich gut an, ist aber nicht neu. 2014 hat das schon Ello probiert. Hallo, Déjà-vu? Vero wurde ein Jahr später gegründet. Ganz so neu, wie es der Hype erscheinen lässt, ist das Netzwerk also gar nicht. Allerdings soll Vero nur für die erste Million Nutzer kostenlos sein. Allein für Android wurde die App schon 500.000 Mal heruntergeladen. Gut also, dass ich mich beeilt habe. Das Ding vom SWR vermutet, Vero ist die perfekte Influencer-App.
Wenn Unternehmen über Vero Werbung machen wollen, bleibt ihnen nur noch Influencer-Marketing. Das ist eine persönliche Form von Werbung. Ein Influencer, also eine Person mit vielen Followern, bekommt Geld dafür, dass er dir ein Produkt schmackhaft macht.
Auf Twitter vermuten Spaßvögel schon russische Programmierer hinter Vero, um Einfluss auf die Stimmung im Westen zu nehmen. Tatsächlich wurde Vero von Ayman Hariri, dem milliardenschweren Sohn eines ehemaligen libanesischen Ministerpräsidenten, gegründet.
Ayman Hariri war stellvertretender Geschäftsführer einer der größten Baufirmen in Saudi-Arabien, die 2016 Löhne südasiatischer Mitarbeiter nicht gezahlt hatte.
Er ergänzt das Portal T3N. Cleanes Design heißt eben nicht weiße Weste. Aber welches soziale Netzwerk hat das schon? Facebook ist finanzstark und flexibel genug, um sich immer wieder anzupassen. Dienste, die Nutzer vom Netzwerk abziehen, werden einfach aufgekauft. Wie die Foto- und Videoplattform Instagram oder das Chatprogramm WhatsApp. Alle, die sich nicht kaufen lassen, werden einfach kopiert. Bums aus. Kommunikation über kurze Videoschnipsel, wie bei Snapchat, bietet jetzt auch Facebook Stories. Allein Startups mit krassen Ideen haben eine Chance auf dem Markt. Ihre Konzepte werden auch gern von Internetgiganten kopiert. Vero geht genau den anderen Weg und will die Idee des Marktführers verbessern. Same shit, but different. Ob sich die breite Masse der Internetnutzer dadurch motivieren lässt, ist fraglich. Ich selber bin vermutlich auch zu faul zum Wechseln. Wenn eine neue Sau durch das globale Internetdorf getrieben wird, haben die meisten schon zwischen Kirch und Marktplatz das Interesse verloren. Irgendwo ist immer eine Katze, die ablenkt.
Matthias Finger, offenbar ein bisschen zu faul und zu abgelenkt, um ein Vero-Fan der allerersten Stunden zu sein.
Ja, ich habe mich da auch angemeldet, habe da mittlerweile sogar zwei Freunde, ganz schön toll, oder? Allerdings fürchte ich, da ich ja schon auf Facebook gerade nicht so wirklich aktiv bin, hier auch schnell den Anschluss zu verlieren. Das ist wahrscheinlich eher was für Leute wie du, Martin, du bist ja sehr aktiv auf Facebook.
Ja, aber genau deshalb ist, glaube ich, Vero nicht das Richtige für mich, weil ich bin da so bei Facebook so tief drinne. Ich habe mich zwar auch bei Vero angemeldet, ganz brav meine Telefonnummer angegeben, meine E-Mail-Adresse und was die sonst noch alles von einem wissen wollen. Und dann, ja, dann habe ich die App sofort wieder von meinem Handy gelöscht, weil ich irgendwie wirklich gar nicht die Zeit dazu habe, da tief einzusteigen. Ich muss dazu sagen, ich bin Facebook-süchtig, ne? Dann noch Vero-süchtig.
Beides das wäre zu viel. Wahrscheinlich nicht, das wäre, ne? zu viel Zeit. Kommen wir deswegen ganz schnell zu Pop aus Schweden, der ist ja auch sehr beliebt. Jedenfalls hat man das Gefühl, dass da alle paar Wochen eine neue Band aus dem Probenkeller auftaucht und dann zumindest die ansässige Musikszene aufzumischen weiß.
Mindestens soweit könnte es auch Markus Svedin aus Stockholm bringen. Mit Jesse hat er jedenfalls ein recht kraftvolles Popstück abgeliefert. We'll be right back.
Breitband Podcast-Kritik.
Sogenannte True Crime Podcasts, also Geschichten über wahre Kriminalfälle, die sind ja im Podcasting-Geschäft mittlerweile ein ganz großes Ding. Das begann natürlich damals mit Serial, das ja seit der ersten Folge ein ganz großes Vorbild im Genre geworden ist.
Mit den Jahren ist die anfängliche Begeisterung allerdings auch in Kritik umgeschlagen. Es stellt sich nämlich schon die Frage, ob man da nicht die tragischen Schicksale von Menschen ausbeutet, indem man ihre Geschichten für ein größeres Publikum aufregend aufbereitet und dramatisiert und dann mit Cliffhangern und allem drum und dran versieht.
Eine durchaus berechtigte Kritik, auf die das Comedy-Netzwerk Onion nun mit einem Satire-True-Crime-Podcast reagiert hat. Der versucht nun, diese komplizierte Gemengelage, die dem Genre ja innewohnt, auseinanderzunehmen. Und ob das funktioniert, das hat sich Heiko Bär angehört.
What makes a murder perfect? What elevates a murder from a regular ho-hum killing to a crime so gruesome and compelling that it deserves its own podcast? Does a murder like that even exist?
Dies ist die ganz und gar nicht komische Ausgangsfrage des Podcasts A Very Fatal Murder. Einerseits wird also eine fiktive, völlig überspitzte, teilweise brüllend komische Geschichte um ein totes Mädchen erzählt. Andererseits geht es, mehr als unterschwellig, darum, die Mechanismen freizulegen, wie diese Geschichten eben von Podcastmachern erzählt werden und warum uns das anspricht. Und das ist die Geschichte. Der Erzähler David ist mit Hilfe eines Supercomputers auf der Suche nach dem perfekten True Crime Podcast-Fall. Der Computer recherchiert in den Akten aller eines gewaltsamen Todes gestorbenen Menschen in den USA. Erst als er sich beschränkt auf attraktives weißes Mädchen, stößt er auf Haley Price, eine 17-jährige Prom-Queen aus einem Kaff in Nebraska, die in der Flaschenfabrik ihres Vaters arbeitet.
911, what's your emergency?
I'm at the factory. It's Haley Price. And she's dead.
When Haley was murdered, it shook this town to its core. After all, most of the people who live here had never met a podcast host. Let alone a podcast host from New York City. They weren't used to stuff like this.
Es geht oft sehr schnell, deshalb kurz aufgeschlüsselt. Ja, True Crime Podcasts konzentrieren sich oft auf weiße, junge Mädchen. Wahrscheinlich, um der weißen Mehrheit entgegenzukommen. Ja, sie spielen gern in Kleinstädten. Wahrscheinlich, um die großstädtischen Hörer mit charmanten Skurrilitäten zu überrumpeln. Und ja, dabei auf deren Herablassung zu bauen. Und ja, der Podcast-Host kommt gerne aus New York. Es geht also auch um soziokulturelle Clashes. Und natürlich, die Geschichte muss mehr sein, als sie scheint. Sie muss auf gärende gesellschaftliche Probleme hinweisen. Sonst wäre sie ja auch nur ein makabres Spektakel. Und das wollen wir doch nicht, wir Hörer, oder? Also wird bei A Very Fatal Murder dick aufgefahren, das klassische satirische Stilmittel.
It commented on the ugly underbelly of the American dream.
Ah.
The decline of manufacturing.
Natürlich.
Modern beauty standards.
Selbstverständlich.
The gig economy.
Klar.
Factory farming.
Puh.
Deforestation.
Okay.
Saturated fats. The fragility of love. The golden era of television. And CO2 emissions. And most importantly, no one had done a podcast about it yet.
Sarah Koenig von Serial ist ein Star geworden. Brian Reed von S-Town saß in Talkshows. Es geht also immer auch darum, die Macher explizit zu positionieren und nebenbei die journalistischen Perspektiven offenzulegen, die natürlich immer mitlaufen. Was funktioniert? Was will der Hörer hören? Immer wieder hat man kurze Momente der Erkenntnis, während man diesen Satire-Podcast hört, weil er laufend die rhetorischen Stilmittel des Genres True Crime entlarvt. Wie das perlende Klavier im Hintergrund. Es gibt die rasend schnell erzählende Kellnerin. Es gibt die trauernde Familie, die hier allerdings auch noch gezwungen wird, die eingestreuten Werbespots vorzulesen.
Sign up for BoxBox by going to boxbox.com and entering our promo code Haley.
Die Serie besteht aus 7 Teilen. Insgesamt wird die Geschichte innerhalb von einer Stunde erzählt. Das ist eine gute Entscheidung. Manche Gags sind allzu offensichtlich, manche Momente klingen ein bisschen selbstgefällig und platt. Oft aber treffen die Macher den Tonfall, die Machart, sehr genau. Nun ist die Idee, einen Podcast oder ein Genre zu persiflieren, nicht völlig neu. Die US-Institution Saturday Night Live hat das getan, der gnadenlos stupide Podcast Whatever Happened to Pizza at McDonald's hat das getan, indem ein Pseudojournalist der Reihe nach McDonald's-Filialen abtelefoniert, auf der Suche nach einer Pizza, die es dort angeblich mal gegeben hätte. Noch kein anderer Podcast entblößt die strukturellen Schwachpunkte allerdings so gnadenlos wie A Very Fatal Murder. Der Journalist verliert sich irgendwann so sehr in selbstgefälligen Beobachtungen, dass der eigentliche Anstoß, das Lösen des Kriminalfalls, völlig in den Hintergrund gerät. Und, kleiner Spoiler, auch die Rolle des vermeintlich objektiven Beobachters wandelt sich innerhalb der Geschichte. Er wird Polizeichef. Das greift natürlich einen wichtigen Kritikpunkt auf. Journalisten, die sich an Justiz und Polizeiarbeit vorbei als Erlöserfiguren inszenieren. Wenn die Demokratie und ihre Prozesse an ihr Ende kommt, komme eben ich, der Journalist. Dass jetzt andere Journalisten sich mit dem Genre True Crime auseinandersetzen, erst durch einen Comedy-Podcast und nun wieder ich, der Autor dieses Beitrags, ist ein schöner Meta-Meta-Moment. Der zeigt, so langsam werden Podcasts ernst genommen. Das ist schön, bedeutet aber auch mehr Verantwortung.
A Very Fatal Murder spielt mit allen Klischees der True Crime Podcast und ist dabei durchaus amüsant und in seiner Kritik am Genre auch auf einem richtigen Weg, findet zumindest Heiko Beer. Und mit seiner Einschätzung endet auch diese Breitbandausgabe.
Ja, fast zum Schluss stellen wir Ihnen nämlich noch mal ein bisschen detaillierter unseren neuen virtuellen Freund vor, den wir auch zu Beginn der Stunde schon mal hatten.
A Virtual Friend, diese Schweizer Band, die nimmt uns nun mit auf eine Reise nach Paris. Da kommt wieder mein Französisch ins Spiel En Voyage mit Paris la Nuit.
Paris la Nuit. Wir winken Ihnen jedenfalls zum Abschied hinterher. Au revoir, sagen Katja Pigalke.
Und ich sag lieber Tschüss. Mein Name ist Martin Böttcher. Ach ja, und unsere Netzmusik, die gibt es wie immer zum freien Download. Die Links dazu finden Sie auf breitband.deutschlandfunkkultur.de. Und da gibt es gleich im Anschluss an unsere Sendung auch den Podcast.
Ja, und jetzt aber wirklich Tschüss.
This is a newsome feeling when you are so close. The emptiness just flies away. You console all. If we could stop the time right now, we feel the night is upon us. We fall in you. We pray.